Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
In keinem anderen arabischen Land haben Frauen so viele Rechte wie in Tunesien. Auf einen Ingenieur kommt eine Ingenieurin. Mehr als 30% der Mitglieder im Parlament sind Frauen. Bei uns sind es übrigens 31% nur so am Rande. Gerade in diesem Jahr hat sich viel getan in Tunesien. Jens Borchers ist unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent in der Region. Jens, gehen wir mal die einzelnen Gesetze durch. Einige beziehen sich ja auf Gewalt gegen Frauen. Was wurde da geändert?
Da wurde ein Gesetz beschlossen, das ab Anfang kommenden Jahres jegliche Gewalt gegen Frauen unter Strafe stellt. Dazu gehören dann auch seelische und sexuelle Gewalt gegen Frauen. Das gilt dann beispielsweise auch für Vergewaltigung in der Ehe. Das gilt dann auch für sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. Das war bisher auch schon strafbar, wird jetzt aber künftig dann härter bestraft werden. Die zweite wichtige Neuerung ist, dass Frauen künftig auch Nichtmuslime heiraten können. Das war bisher per Erlass verboten. Wenn eine Frau einen Nichtmuslim heiraten wollte, musste der bisher zum Islam konvertieren. Und das ist jetzt auch Geschichte in Tunesien ab Anfang kommenden Jahres.
Das heißt, Frauen können jetzt selbst entscheiden, quasi, wen sie heiraten möchten. Zumindest ist die Religion da nicht mehr im Weg. Wie sieht es denn mit dieser Wiedergutmachungsehe aus? Das ist ja dieses furchtbare Gesetz, wenn Frauen vergewaltigt werden und der Täter dann das Opfer heiratet, dann gibt es keine Strafe für ihn.
Auch das ist jetzt Geschichte in Tunesien. Da hatte es in den zurückliegenden Jahren etliche spektakuläre Fälle gegeben. Die haben für eine ordentliche öffentliche Diskussion gesorgt. Und man hat mit diesen Neuregelungen auch dieses Gesetz dann in den Keller der Geschichte geschickt.
Was war das zum Beispiel für ein Fall?
Da ging es um eine Frau, die vergewaltigt worden war. Und die sollte ihren Vergewaltiger heiraten. Das ist in Tunesien dann zu einem großen Medienthema geworden. Und da begann dann Diskussion darüber, ob man dieses Gesetz nicht endlich abschaffen sollte. Das ist jetzt passiert.
Diese Wiedergutmachungshochzeit, woher kommt dieses Gesetz überhaupt? Im Koran steht das ja zum Beispiel nicht.
Das kommt angeblich aus dem Code Napoleon, also aus dem 19. Jahrhundert, den Gesetzen, dem Strafgesetz, was Napoleon geschaffen hat.
Also aus Frankreich.
Also aus Frankreich, und zwar nicht aus dem Koran, und hat sich dann so durchgewurstelt durch die Geschichte. Aber ich glaube, in der heutigen Wahrnehmung glaubt jeder, das sei etwas, was aus dem Islam kommt, kommt aber nicht.
Wie sieht das denn generell mit der Gleichberechtigung der Frau in Tunesien aus? Auf der Arbeit zum Beispiel?
Also mittlerweile sieht es so aus, dass Frauen beispielsweise im Prinzip alle Berufe ausüben können, bis auf eine Ausnahme. Eine Frau kann nicht Imam werden. Sie kann also nicht das Freitagsgebet in einer Moschee leiten beispielsweise. Davon mal abgesehen gibt es ansonsten keine Beschränkungen. Tunesische Frauen arbeiten in technischen Berufen. Sie sind Richterinnen. Sie können in die Armee gehen. Im tunesischen Parlament liegt der Frauenanteil bei etwa 31%. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Frauen in wirklich wichtigen politischen Entscheidungspositionen sitzen, dann sieht es deutlich düsterer aus. Es gibt 26 Ministerien auf der Bundesebene in Tunesien. Davon werden gerade mal 5 von Frauen geleitet.
Das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Wo gibt es das sonst noch? In welchen Bereichen?
Es gibt vor allen Dingen einen ganz wesentlichen Bereich, der in der Diskussion ist und bei dem die tunesische Regierung angekündigt hat, man wolle auch daran gehen. Da geht es ums Erbrecht. Das Erbrecht sieht ja bisher vor, dass Frauen benachteiligt werden im Vergleich zu Männern. Da hat die tunesische Regierung jetzt gesagt, okay, heißes Thema, gründen wir eine Arbeitsgruppe, die soll Vorschläge machen bis zum nächsten Frühjahr und dann schauen wir, wie das aussieht.
Als mein Opa gestorben ist, da haben mein Vater und mein Onkel mehr geerbt als meine Tante. Das ist nämlich Gesetz im Iran. Auch in anderen Ländern, wo das Gesetz an die islamische Scharia angelehnt ist, gibt es solche Gesetze. In Marokko zum Beispiel, in Jordanien, in Ägypten und in Tunesien. Und Tunesien gilt ja als fortschrittlich, was Frauenrechte angeht. Im Vergleich zu anderen arabischen Ländern, muss man dazu sagen. Da lässt der Präsident jetzt dieses Erbgesetz prüfen. Und das ist quasi eine Revolution. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Jens Borch berichtet für uns aus der Region. Jens, wie ist das jetzt aktuell? Also wie viel erbt ein Mann und wie viel eine Frau in Tunesien?
Ganz genau kann man es nicht sagen, aber im Schnitt sieht es so aus, Frauen erben die Hälfte von dem, was die männlichen Familienmitglieder erben. Das ist so festgelegt und daran hat man bisher auch nichts geändert. Und das ist genau das, wo man jetzt rangehen will, wo man versuchen will, über eine Arbeitsgruppe Vorschläge zu erarbeiten, dass man dieses Erbrecht ändern kann. Dagegen gibt es natürlich auch Leute, die ganz heftigen Widerstand leisten. Einen hören wir hier mal kurz.
Un ordre divin, c'est un ordre divin. Je ne le discute pas.
Eine göttliche Anordnung ist eine göttliche Anordnung. Das sagt der Vorsitzende eines Imamvereins in Tunesien. Nicht besonders politisch einflussreich, aber immerhin eine Stimme, die in der Öffentlichkeit deutlich darauf hinweist, das sei eine Regelung, die im Koran festgelegt sei. Und Regelungen, die im Koran festgelegt seien, die könne man nicht einfach ändern.
Das heißt, diese Regelung, die gibt es im Koran und deswegen wollen einige oder viele Menschen, dass die bleibt?
Das weiß man noch nicht so genau, weil beispielsweise die größte Fraktion im Parlament Tunesiens, die Ennahda-Partei, die ist islamisch orientiert, die hat sich bisher ausgesprochen zurückhaltend geäußert zu dieser ganzen Angelegenheit. Die hat gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal die Vorschläge von dieser Arbeitsgruppe ab und dann sehen wir mal weiter. Du kannst dir vorstellen, dass natürlich Frauenverbände da ganz anders drauf schauen. Munia Benjemia ist beispielsweise eine Vertreterin und eine sehr laute Stimme in der tunesischen Öffentlichkeit, was Frauenrechte anbelangt. Und die sagt Folgendes dazu.
Symbolisch ist das unglaublich wichtig. Die Religion ist doch nur ein Vorwand. Da geht es um das Patriarchat, um das Machotum. Um andere mundtot zu machen, sagen sie einfach, es ist heilig. Das stimmt nicht. Es ist nicht heilig. Wir haben uns von so vielen Punkten gelöst. Von der Sklaverei, von der Prügelstrafe. Wenn wir die Gleichberechtigung im Erbrecht haben, haben wir die komplette Gleichberechtigung.
Man hört da deutlich raus, für die tunesischen Frauen, für die selbstbewussten tunesischen Frauen ist das ein ganz zentraler Punkt. Da wollen sie hin, dass dieses Erbrecht verändert wird.
Wie hoch sind denn die Chancen, dass das passiert?
Ganz schwer einzuschätzen. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, diese Gesetzesänderungen, die es in Tunesien jetzt gegeben hat, die sind relativ easy durchgegangen und sie sind auch mit den Stimmen der größten Fraktion der islamisch orientierten Ennahda-Partei im tunesischen Parlament durchgegangen. Das heißt, mein Eindruck ist, es gibt in der tunesischen Politik die klare Wahrnehmung, wir können nicht einfach gegen Frauen regieren. Deshalb halte ich es durchaus für möglich, wenn man da einen vernünftigen Vorschlag findet, dass man auch an das Erbrecht rangehen kann.
Wie kommt das denn, dass diese größte islamische Partei so zurückhaltend ist, was dieses Thema Erbrecht angeht, was ja schon ein wichtiges und in vielen arabischen Ländern Gesetz ist und da ja auch relevant ist?
Ich glaube, die Ennahda-Partei schaut so ein bisschen darauf, wie können wir eigentlich weiterhin eine politische Rolle spielen in diesem Land. Man hat ja mal die Regierung gestellt, bis vor 2 Jahren, ist da ziemlich vor die Wand gelaufen und hat auch gemerkt, dass die Gesellschaft auf eine sehr konservative islamische Ausrichtung nicht besonders positiv reagiert. Das ist in Tunesien sehr unterschiedlich. Im Süden des Landes ist das konservativer, im Norden und in der Hauptstadt des Landes ist das alles liberaler. Aber offensichtlich nimmt die Ennahda-Partei auch wahr. Erstens, Frauen sind auch Wählerinnen, da müssen wir aufpassen, was wir machen. Zweitens, versucht sie sich strategisch neu auszurichten. Die wollen so eine Art islamodemokratische Partei werden. Die orientieren sich auch in ihrer Begrifflichkeit tatsächlich an der christlich-demokratischen Union, beispielsweise der CDU in Deutschland. Und insofern versuchen sie tatsächlich so eine Balance zu finden zwischen dem, was wirklich Politik ist und zwischen dem, was wirklich Religion ist.
Jens, wie kommt das, dass gerade Tunesien in arabischen Ländern der Vorreiter in Sachen Frauenrechte ist? Hat das was mit dem aktuellen Präsidenten zu tun?
Ich glaube, das hat etwas mit der jüngeren Geschichte Tunesiens zu tun. Der erste tunesische Präsident nach dem Ende der Kolonialzeit, der hat sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter stark gemacht. Dieser Habib Bourguiba ist heute übrigens noch ein sehr, sehr respektierter Name in Tunesien. Politiker beziehen sich immer wieder auf ihn. Und selbst zu Zeiten der Ben Ali-Diktatur, die 2011 ja dann über den Haufen geworfen wurde, hat man nicht gewagt, etwas an dem zu ändern, was Bourguiba in Sachen Frauenrechte begonnen hatte. Von daher hat das Land mehr Erfahrung mit der Gleichberechtigung. In Tunesien hat in den letzten 40, 50 Jahren auch die Religion keine so dominierende Rolle gespielt wie in anderen arabischen Staaten. Und deshalb denke ich, das sind die beiden wesentlichen Unterschiede zu anderen Ländern in der arabischen Welt.
Wenn sich jetzt Gesetze ändern, dann heißt das ja nicht immer, dass das auch direkt ankommt bei den Menschen, beziehungsweise dass die Leute auf dem Land haben, die ja teilweise ja auch manchmal noch ihre eigenen Gesetze. Wie läuft das in Tunesien?
Ich glaube, das läuft in Tunesien wie in anderen arabischen Staaten, beispielsweise in Marokko auch, läuft das teilweise sehr langsam hinter den Gesetzen her, was sich da an gesellschaftlicher Veränderung abspielt. Ich glaube, in Tunis ist man da relativ schnell auf der Ebene der Gesetze. Im Süden des Landes, wo man konservativer, generell konservativer ist, ländlicher Raum, da wird das ein bisschen länger dauern, bis sich tatsächlich solche Gesetze auch in der Gesellschaft, in der Mentalität durchsetzen.
Was ist denn mit den Nachbarländern? Ich meine, wenn die jetzt wirklich in Tunesien am Erbrecht rütteln, das ist ja für viele islamische Länder ein essentieller Punkt in der Scharia.
Also ich lebe ja in Marokko. Wenn ich mich hier mit Frauenrechtlerinnen unterhalte, dann sagen die, da gucken wir einigermaßen neidisch rüber nach Tunesien, weil da sind wir hier längst noch nicht so weit. Wenn beispielsweise über Gewalt in der Ehe diskutiert wird, wenn über Sexualität mit Minderjährigen diskutiert wird, lauter solche Sachen sind in Marokko noch nicht so eindeutig geregelt. Aber eine Debatte über das Erbrecht, die gibt es mittlerweile auch in Marokko. Die ist nur politisch noch nicht so weit gekommen, wie das Tunesien jetzt gemacht hat, indem man nämlich gesagt hat, okay, Arbeitsgruppe, ihr kümmert euch jetzt mal konkret darum, Vorschläge zu machen, sondern hier ist das noch auf der Ebene einer relativ lauten Pro-Fraktion für eine Änderung dieses Erbrechts und einem sehr, sehr heftigen Widerstand aus dem religiösen Lager, die sagen, nein, 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 mit dem gleichen Argument, wie das in Tunesien auch geschieht, das ist eine göttliche Anordnung aus dem Koran, die kann nicht geändert werden.
Also kommt nicht aus anderen arabischen Ländern irgendwas in Richtung Tunesien von wegen, hey, hört mal auf, an so etwas zu rütteln, oder mischen sich die anderen Länder da gar nicht ein?
Also wir haben es ja bei den Gesetzesänderungen, die im Juli und im August beschlossen worden sind in Tunesien, da hat man gesehen, dass sich beispielsweise die Religionsgelehrten der Al-Azhar-Universität in Kairo, die haben sich sehr heftig eingemischt und haben gesagt, das geht alles überhaupt nicht, was ihr da macht. Daraufhin hat Tunesiens Präsident Essebsi genauso deutlich zurückgehalten, hat gesagt, so mischt euch mal freundlicherweise nicht in unsere Angelegenheiten ein. Das heißt, Tunesien zeigt da auch Selbstbewusstsein.
So, jetzt tut sich aber auch was in Marokko in Sachen Erbrecht und auch in anderen arabischen Ländern. In Saudi-Arabien zum Beispiel dürfen ja ab nächstes Jahr im Sommer Frauen Auto fahren. In Jordanien und im Libanon wurde ja dieses furchtbare Gesetz zur Wiedergutmachungshochzeit auch abgeschafft. Gibt es da jetzt wirklich ernsthafte Veränderungen und Bewegungen in arabischen Ländern oder ist das nur so ein bisschen Geplänkel?
So ein bisschen Geplänkel. Ich würde sagen, in Tunesien definitiv ist das nicht nur Geplänkel. Ich bin relativ fest davon überzeugt, dass Marokkos König beispielsweise, der nicht nur König ist, sondern gleichzeitig auch noch in der Verfassung festgeschrieben, der sogenannte Kommandeur der Gläubigen, dass der eigentlich relativ moderne Auffassungen vertritt, was die Gleichberechtigung der Geschlechter anbetrifft, der aber genau weiß, ich habe hier noch einen sehr, sehr konservativen Teil der Bevölkerung, da muss ich sehen, dass ich meine Macht ausbalancieren kann und da nicht zu schnell vorpresche. Unterm Strich würde ich sagen, da ist etwas in Gang gekommen. Das wird sicherlich noch viele Jahre dauern. Deswegen ist es gut, wenn ein Land wie Tunesien, auch wenn es ein sehr kleines Land ist, da tatsächlich so eine Vorreiterrolle einnimmt, weil es einfach die Diskussion in den anderen Ländern mit anheizt.
Tunesien gilt als das Vorreiterland in Sachen Frauenrechte in arabischen Ländern. Dieses Jahr wurden viele menschenverachtende Gesetze abgeschafft, unter anderem auch die Wiedergutmachungshochzeit. Da geht es ja darum, dass Vergewaltiger, wenn sie ihre Opfer heiraten, nicht vor Gericht gestellt werden. Das ist kein Gesetz aus dem Koran, es kommt aus Frankreich. Und da wurde es 1924 abgeschafft, in Italien 1981 und in Uruguay 2005.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.